Als Balat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um: Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende, wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt, zu bauen die Mauer der Stadt. Unsere Feinde dachten, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen, schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Machwerk ein Ende. Doch es kam ganz anders, denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf, geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk: Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewarnt waren. Ihr Plan war gescheitert. Gott hat ihnen vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit Speeren, Schildern, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Juda, die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, mit der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert umgeschnallt. Ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer bei mir. Zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und den Bauleuten und dem Volk sagte ich: Die Baustelle ist weitläufig, wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle her das Widderhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu mir dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom ersten Morgenrot an, bis die Sterne sichtbar wurden. Aber die Hälfte meiner Leute hatte ständig den Speer in der Hand und hielt Wache. Für die ganze Zeit hatte ich angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer mit ihren Leuten in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie uns nachts beim Wachdienst helfen und tagsüber an die Arbeit gehen. Weder ich noch einer von meinen Brüdern und Verwandten, meinen eigenen Leuten oder der Wachmannschaft, die mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen Wurfspeer stets griffbereit. Nach der guten Nachricht.
Ein langer Text, konnte man eigentlich nur Amen sagen, aber dazu will ich noch ein paar Worte sagen. Ja, ich möchte Sie heute in die Zeit des Alten Testaments zurückführen. Etwa 2500 Jahre zurück bis ins 5. Jahrhundert vor Christus. Unser heutiger Andacht wird aus dem Buch Nehemia sein, und das Buch Nehemia besser zu verstehen, müssen wir zu früheren Ereignissen zurückgehen. Nach dem Tod von König Salomon gab es eine Teilung des Königreichs in zwei getrennte Königreiche. Das Königreich Israel im Norden und das Königreich Juda im Süden. Das Königreich Israel wurde im Jahr 722 von Assyrien besetzt. Und das Königreich Juda wurde dreimal von den Babyloniern überfallen. Dabei gab es unterschiedliche Ausmaße und Auswirkungen. Die dritte Invasion, Jahr 586 vor Christus, war die schlimmste. Der babylonische König Nebukadnezar belagerte Jerusalem, zerstörte die Festungsanlagen und verbrannte den Tempel. Er plünderte auch die Dinge, die im Tempel verblieben waren. Ein Teil der stattlichen religiösen Elite wurde nach Babylonien verschleppt. Es blieb eine überwiegend landwirtschaftliche Bevölkerung im Land. Das Zentrum des jüdischen Lebens lag dann in Babylonien. Nach vielen Jahren aber kam jedoch ein Segen. Die Perser unter Cyrus erhoben Babylonien und Cyrus' Dekret erlaubte den Juden die Heimkehr in ihr Vaterland. Die Juden kehren zurück und bauen zuerst den Tempel in Jerusalem wieder auf. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, aber die Wiederaufbauarbeiten hörten dort auf. Und in einer solchen Situation erfährt Nehemia, dass die Mauer in Jerusalem immer noch nicht wieder aufgebaut sind. Wir wissen nicht viel über den Lebenslauf von Nehemia. Er wurde in Babylonien geboren und war der Sohn von Halias. Er lebte in der Burg von Susa und servierte Wein für König Ardachsata. Nehemia bittet König Ardachsata, ihn nach Jerusalem zurückkehren zu lassen und um die Mauer wieder aufzubauen. Der König stimmt zu. Als Nehemia in Jerusalem ankam, schaute er sich die Mauer genau an. Also machte er einen Plan, um sie wieder aufzubauen. Und alle Leute machten sich an die Arbeit. Mit Gottes Hilfe war die Mauer nach nur 52 Tagen fertig. Man glaubt, dass die Mauer Jerusalems zu dieser Zeit etwa 5 Kilometer lang war. Aus dem Buch Nehemia, Kapitel 4, erfahren wir, dass mitten in der Arbeit das Volk mutlos wurde. Und ich möchte heute über Mutlosigkeit sprechen. Was ist Mutlosigkeit? Es ist der Verlust der Lust, etwas zu tun. Entmutigung ist sehr häufig, es ist ein menschlicher Zustand, sie kann wiederkehrend sein und das kann vermittelbar sein. Warum sind wir mutlos? Ermüdung? Die Juden arbeiten lange und waren müde, körperlich, seelisch und geistlich. Manchmal denken wir, dass wir geistlich gefallen sind, aber es ist einfach nur Müdigkeit. Manchmal sind wir müde und ausgebrannt, wir brauchen Ruhe und Erholung. Die Juden waren nach der Hälfte der Arbeit einfach müde oder frustriert. In Vers 4 lesen wir, doch, dann sagte die Juden, den Träger geht die Kraft aus, denn es liegt zu viel Schutt da. Die Menschen waren verbittert und frustriert. Sie sahen eine hoffnungslose Situation. Sie bauten eine neue Mauer, aber überall lagen alte Steine. Als sie die alten Schuttberge sahen, wurden sie mehr und mehr entmutigt. Sie hatten das Ziel aus den Augen verloren, da von den Schutt verdeckt war. Wenn du ein Projekt in Angriff nimmst, wird sich immer etwas Schutt ansammeln. Das kann frustrierend sein. Welche alte Steine liegen um dich herum? Manchmal sind es kleine Dinge, die deine Kraft und Begeisterung aufbrauchen. Beispiel, alte Steine sind manchmal Dinge, die dich daran hindert, das zu tun, was im Leben am wichtigsten ist. Zum Beispiel sich um deine Familie zu kümmern, in der Gemeinde mit deinen Gaben zu dienen. Manchmal haben wir Gedanken an eine Niederlage. Und der dritte Grund, warum das Volk entmutigt war, drückt sich in seinem Jammer aus. Weiter lesen wir Vers 4. Es wird uns nie gelingen, die Mauer aufzubauen. Mit anderen Worten, sie sagten, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Das ist unmöglich. Es war dumm, überhaupt anzufangen. Wir sollten lieber aufgeben. Die Menschen verloren ihre Begeisterung und wurden entmutigt. Sie sagten, wir können es nicht tun, also geben wir auf. Wie gehst du mit deinen Problemen im Leben um? Hast du Mitleid mit dir selbst? Sagst du, wie arm bin ich? Ich kann diesen Job nicht beenden oder vielleicht fängst du an zu jammern, das ist unmöglich, das geht nicht. Oder gibst du anderen die Schuld, alle haben mich im Stich gelassen? Angst. Es gibt noch eine vierte Grund zur Mutlosigkeit. In Vers 5 lesen wir, unsere Feinde aber sagten, sie sollen nicht merken und nicht von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen stehen. Dann metzeln wir sie nieder und machen den Unternehmen ein Ende. Israel hatte Feinde. Eine Mauer um die Stadt bedeutete Sicherheit und Schutz. Deshalb wollten die Feinde nicht, dass die Mauer wieder aufgebaut werden. Die Judäer waren entmutigt, weil sie Angst hatten. Und sie gaben diese Entmutigung an andere Menschen weiter. Doch die Juden, die bei ihnen lebten, kamen und sagten uns mindestens 10-mal, aus allen Orten ringsum, so wo sie wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Kennt ihr das Sprichwort, wenn du ein Adler sein willst, verbringe deine Zeit nicht unter den Puten? So funktioniert es. Weißt du, was mit dir passiert, wenn du dich mit einem Menschen verbindest, der negativ denkt? Du übernimmst langsam ihr negatives Denken. Wenn jemand sagt, es wird nicht funktionieren, fängst du an, es zu glauben. Wovor hast du Angst? Hast du Angst vor Kritik und Schwierigkeiten? Vielleicht Angst vor einer neuen Aufgabe? Hast du Angst, dass du die Spannung nicht aushalten kannst? Wenn wir etwas Angst haben, wollen wir davor weglaufen. Nik Vucic in seinem Buch »Mein Leben ohne Limits« schreibt, es gibt viele Behinderungen, die schlimmer sind als das Fehlen von Armen und Beinen. Angst ist eine davon. Es ist unmöglich, ein glücklicher und erfüllter Mensch zu sein, wenn Angst uns lähmt, wann immer wir eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Angst stutzt uns die Flügel und hindert uns daran, unser volles Potenzial zu erreichen. Aber wie überwindet man Entmutigung? Wie können wir Entmutigung beseitigen? Schauen wir uns an, was Nehemia tat als Gottes Mann und weiser Leiter. Er wusste, was die Menschen entmutigte. Daher ergriff er entsprechende Maßnahmen, um das Problem zu lösen. Wenn du aufgeben willst, wende eines der drei Prinzipien an. Findet einen besseren Lösungsweg. Nehemia wandte das Prinzip der Reorganisation an. In Nehemia 4,7 steht, da stellte ich unterhalb der Mauer auf dem freien Gelände das Volk nach Sippen geordnet auf, mit Schwerten, Lanzen und Bogen bewaffnet. Das erste Prinzip zur Überwindung von Entmutigung lautet, reorganisieren Sie Ihr Leben. Wenn dich die Entmutigung packt, gib deine Ziele nicht auf. Denk stattdessen darüber nach, wie ihr einen neuen Ansatz zum Erreichen dieser Ziele verfolgen könnt. Wenn du entmutigt bist, bedeutet das nicht gleich, dass du das Falsche tust. Du tust vielleicht das Richtige, aber auf die falsche Weise. Der Bau der Mauer durch die Judäer war eine gute Sache. Sie taten das Richtige, aber auf die falsche Weise. Und sie wurden schnell entmutigt. Wenn du ein Problem hast, vielleicht musst du dein Leben neu ordnen. ein Problem in der Ehe. Gib nicht auf, nimm eine neue Einstellung an. Ein Problem im Geschäft. Gib nicht auf, probiere eine neue Methode aus. Ein Problem im christlichen Leben. Gib nicht auf, fang an, darüber zu beten. Manche Menschen lassen sich entmutigen, weil sie unter großem Druck stehen und viel Arbeit haben. Gott möchte, dass du deine Zeit, deinen Zeitplan neu organisierst, um dich wieder auf deine Ziele zu konzentrieren. Entfernt, was euch blockiert, Schrott und alte Schutt. Dies kann zu viel unnötige Zeit in Anspruch nehmen. Organisieren Sie sich, damit Sie Ihre Arbeit erledigen können, besser, schneller und effizienter. Bewegen Sie sich auf Ihr Ziel zu. Nehemia konzentrierte sich auf Prioritäten. Er organisierte seine Arbeit so, dass er die Menschen nach Familien aufstellte. Warum? Er wusste, dass ein entmutigter Mensch eine Hilfsgruppe braucht. Wir brauchen auch Unterstützung. Und die Familie ist unsere größte Unterstützung. Wir haben eine große geistliche Familie. Wir brauchen andere Christen, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu unterstützen. Salomon erklärt in Prediger 4, 9 bis 12, zwei sind sie besser als einer allein, falls sie nur reichen Ertrag aus ihrem Besitz ziehen. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf. Doch wehe dem, der allein ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet. Außerdem, wenn zwei zusammen schlafen, wärmt einer den anderen. Einer allein wie soll er warm werden? Und wenn jemand einen Einzelnen auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die, mit denen wir uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen uns in dieser neuen Realität selbst finden. Wir leben in einer einzigartigen Zeit, aber es gab schon viele schwierige Zeiten in der Geschichte der Menschheit, auch in Israel. Und so ist es auch im Leben eines Christen. Gott ist der Herr der Geschichte und jeder Situation. Die zweite Möglichkeit, Mutlosigkeit zu überwinden, ist, sich daran zu erinnern, wer unser Herr ist. Was hat Nehemia gesagt? Nehemia 4, 8, ich musterte sie, dann erhob ich mich und sagte zu den Vornehmen, den Beamten und den übrigen Männern, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn. Er ist groß und furchtgebietend. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Wir müssen uns Gott anvertrauen und uns auf seine geistliche Kraft verlassen. Was solltest du dir besonders merken? Erstens, Gottes Liebe, die er dir in der Vergangenheit gezeigt hat. Erinnere dich an all die guten Dinge, die Gott dir gezeigt hat. Zweitens, erinnere dich daran, dass Gott dir in allem, was du jetzt erlebst, nahe ist. Er kennt dich und deine Probleme. Und drittens, denk daran, wie mächtig Gott ist. Er wird die Kraft geben, deine Probleme zu überwinden. Erinnert euch an die wunderbaren Verheißungen Gottes. In Philipper 4,13 lesen wir, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Oder Römer 8,39, der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 38, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Oder in Markus 9, 23, Jesus sagte, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Wir sollen uns nicht von schlechten Gedanken leiten lassen. Nehemia 4, 8 steht, kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Das Leben ist ein Kampf. Ein geistlicher Kampf. Kämpfen. Geben Sie nicht auf. Die Bibel lehrt, dass Christen in einem geistlichen Kampf stehen. Ein Kampf mit geistigen Mächten. Die Bibel sagt, dass der Teufel der Verkläger der Christen ist. Er liebt es, uns zu unterdrücken. Der Teufel weiß, dass unser geistlicher Zustand abnimmt, wenn wir entmutigt sind. In Jakobus Brief heißt es, leistet den Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Verwirrt das negative Denken, das der Teufel in dir in den Kopf setzt. Sieg über den Kampf durch Jesus Christus. Er hat die ganze Macht und diese Kraft, die er benutzt, um dich zu retten. Und das alles wünsche ich wie euch, liebe Geschwister, und auch für uns, für mich selber. Amen. Gott segne euch.